Ich will euch als Eingang so einen kurzen Bericht von einem Missionar vorlesen aus einem der Bücher von Don Richardson. Ja, und dann gehen wir so weiter. Also er schreibt, was hatten die 35.000 schwarzhäutigen Yali-Kannibalen Zentralneuguineas mit den Juden gemeinsam? Und auch mit den braunhäutigen Polynesiern, die 9.000 Kilometer entfernt auf den Inseln von Hawaii leben. Der nachfolgende Bericht soll das illustrieren. Er ist jetzt in einem Gespräch mit einem der Yali-Leute dort in Neuguinea. Also wenn ihr mal schaut, hier ist Australien, da ist Neuguinea und nur so als Vorstadt, da drüben ist Hawaii. Unsere Erde ist natürlich rund, aber diese beiden Punkte sind 9000 Kilometer voneinander entfernt, egal wie du es nimmst. Also hier, diese Geschichte, die wir lesen, spielt hier in Neuguinea oder hat sich dazugetragen. Der Missionar Don Richardson sagte, Erarik, erzähl mir eine Geschichte. Während ich meinen Kugelschreiber zum Notieren bereit in der Hand hielt, sagte ich das zu ihm. Erarik, ein 25-jähriger Yali, grinste. Er freute sich offensichtlich über mein Interesse an seinem Volk. Dann leuchteten seine Augen auf, als ihm eine alte Erinnerung kam, ein Abenteuer, das mit seinem eigenen Bruder Sunahan und noch einem Freund namens Kahalek zu tun hatte. Erarik räusperte sich und begann. Gerade als sie anfing, erzählte, süße Kartoffeln in ihrem Garten auszugraben, hörten Sunahan und Kahalek einen Pfeil an ihnen vorbeizischen. Im nächsten Moment streifte ein zweiter Pfeil Kahalek. Über ihre Schultern weg sahen die beiden eine große Anzahl Feinde aus dem Hinterhalt hervorbrechen. Das Schimmern in den Augen jedes Feindes zeigte Sunahan und Kahalek unmissverständlich, dass diese Angreifer, die über den Heluk-Fluss gekommen waren, noch an diesem Tag ein Festmahl mit Menschenfleisch erwarteten. Mit dem Fleisch von Sunahan und Kahalek. Diese Yali waren ein Menschenfresser-Stamm. Und es heißt, bei Sunahan und Kahalek ließen ihre Grabstöcke, mit denen sie die Kartoffeln, also Süßkartoffeln ausgraben wollten, fallen, griffen ihre Bogen und Pfeile und rannten um ihr Leben. An diesem Punkt erwartete ich, Erarik würde erzählen, dass Sunahan und Kahalek einen steilen Weg aufwärts geflohen wären, um sich in ihrem Dorf hoch über der Bergkette im Gartengebiet in Sicherheit zu bringen. Stattdessen erzählte er mir, dass sie sich vom Weg abwandten und quer über ihre Gärten in Richtung einer niedrigen Steinmauer flohen. Kurz bevor sie die Mauer erreichten, trafen weitere Pfeile den bereits verwundeten Kahalek. Er fiel gerade außerhalb der Mauer und lag sterbend da. Sunahan jedoch sprang über die Mauer, wirbelte herum, entblößte seine Brust vor seinen Feinden und lachte sie aus. Er lachte sie aus vor einer schwer bewaffneten Mannschaft. Die Angreifer, nachdem sie Kahaleks Leben mit weiteren Pfeilen ausgelöscht hatten, beschlossen, nicht einmal den Versuch zu machen, den Toten für das Festmahl abzuschleppen. Denn aus dem Dorf strömten schon die Rächer den Berg herunter. Kahaleks Leiche konnte die Mörder nur bei der Flucht hindern. Die Angreifer flohen, Sunahan ließen sie ohne einen Kratzer zurück. Fast hätte ich meinen Kugelschreiber fallen lassen. Warum haben sie denn nicht Sunahan getötet, fragte ich. Er stand doch genau vor ihnen. Erarik lächelte herablassend. Don, das verstehst du nicht. Sunahan stand innerhalb der Steinmauer. Welchen Unterschied macht das, fragte ich. Der Boden innerhalb der Steinmauer, erklärte Erarik, das ist, was wir Yali einen Osuwa nennen, einen Ort der Zuflucht. Wenn die Feinde auch nur einen Tropfen von Sunahans Blut innerhalb dieser Mauer vergossen hätten, dann hätten ihre eigenen Leute sie mit dem Tod bestraft, sobald sie nach Hause gekommen wären. Ebenso durfte Sunahan, obwohl er Waffen in seinen Händen hatte, doch nicht wagen, einen Pfeil abzuschießen, solange er sich innerhalb dieser Mauern befand. Wer immer innerhalb jener Mauer steht, darf keinem Menschen etwas Böses zufügen. Da sind dann die, was ist aber mit den Hawaiianern? Die, ich sagte es schon, sie sind, wir sehen also hier nochmal auch Neuguinea, du siehst, das sieht aus wie so ein Dinosaurier, wie so ein alter Drache, Riesenschwanz, ein Panzerrücken, das Riesenmaul auf, also liegt da wie so ein Saurier mitten im Meer. Okay, jetzt sind wir, hier waren wir. Jetzt, da drüben ist Hawaii. Die nächste Situation, oder das nächste, das ich lese, ist aus Hawaii. 9000 Kilometer weiter. Niemand weiß, wann die Hawaiianer zuerst den geweihten, umfriedeten Bezirk Pu'uhonua o Hunaunau für seinen besonderen Zweck bestimmten. Das ist, wenn man auswärts spricht. Archäologen glauben, dass der König Keawe Kuike Ka'ai um 1500 nach Christus einen eigenen Tempel dort baute und ihn mit einer etwa 3 Meter hohen Steinmauer umgab, von der noch viel erhalten ist. 2 weitere Tempel kamen während der folgenden des folgenden Jahrhunderts dazu. Pu'uhonua o Honaunau steht immer noch an der Westküste von Hawaii, ungefähr 10 Kilometer südlich des großen Denkmals zur Erinnerung an den Tod des englischen Entdeckers Captain James Cook. Honaunua, ich kürze es mal ab, war nicht einfach nur ein weiterer Tempel. Es war ein Ort der Zuflucht für besiegte Krieger, Nichtkämpfer oder auch Tabubrecher, die seine Grenzen vor ihren Verfolgern erreichten. So erklärt es auch heute die Broschüre im Nationalpark Service von Hawaii. Sich in den Umkreis der alten Mauern König Kewas zu retten, war nicht nur ein Spiel. Es bedeutete das Leben selbst. Jeder Flüchtling, der eintrat, fand einen dort für ihn gebauten Schutzraum. Ein Garten und ein Wäldchen mit Kokosnusspalmen sorgten für Nahrung. Außerdem gab es eine Quelle, die frisches Wasser spendete. Ein Stück Meeresstrand lud zum Schwimmen und Fischen ein. Honaunau war nur eine aus dem Netzwerk von vielleicht 20 solcher Zufluchtsstädte, die über die Inselkette von Hawaii zerstreut waren. Wenn du das einmal anschaust, ich gebe mal ein Bild weiter, das ist ein neueres Bild. Du siehst, so etwa sahen diese Zufluchtsstätten aus. Sie waren mit einer 3 Meter hohen Mauer umgeben und dort konnte man hinfliehen und man war dort unantastbar. Man war dort, also in diesem Gebiet, unangreifbar. Wir wollen jetzt mal einen Riesensprung weitermachen. Und zwar, wenn wir jetzt schauen, hier ist also nochmal Hawaii, hier ist Neuguinea, hier ist Israel. Die Frage war, was haben diese gemeinsam? Hier nochmal Israel, in vergrößerter Landkarte jetzt drin. Und zwar, der Herr sagte zu Josua, als er über den Jordan gegangen war, rede zu den Söhnen Israel, bestimmt für euch die Zufluchtsstädte, von denen ich durch Mose zu euch geredet habe, damit dorthin ein Totschläger fliehen kann, der jemanden aus Versehen unabsichtlich erschlagen hat. Also wir sehen, Gott hier gibt also Israel so Zufluchtsstädte. Wenn wir nochmal diese Karte zurückschauen, auf der Israel ist, dann sehen wir, also wenn ihr es in Mose auch nachschaut, auf dieser Seite waren 3 Städte und auf dieser Seite 3 Zufluchtsstädte. Diese Städte hatte Gott angeordnet, dass sie schriftlich niedergelegt, sie sind in den Büchern Mose enthalten und in Josua wurde das jetzt nochmal aufgegriffen. In diesen Städten sagte Gott, sie sollen Zufluchtsstädte sein für jemand, der einen erschlagen hat, aus Versehen, unabsichtlich. Wenn man die alten Geschichtsbücher über Israel liest, dann wirst du feststellen, dass dies die besthergestellten Straßen waren zu diesen Zufluchtsstätten. Die Straßen waren immer intakt. Die Straßen waren, die Brücken waren intakt. Die waren ziemlich gerade angelegt, so damit jeder, der in Not geraten war, wirklich schnellstens zu so einer Stadt kommen war. Die Städte waren ungefähr 100 Kilometer auseinanderliegend entfernt. Und wenn jemand also jemand totgeschlagen hatte oder jemand umgebracht hatte aus Versehen, oder selbst wenn es erstmal unklar war, dann floh dieser Täter in eine dieser Städte. Gott hatte das angeordnet in Israel. Solche Städte sollen da sein, damit Menschen eine Zuflucht bekommen und der Rächer, nicht bevor der Fall geklärt ist, der Rächer kommt und diese Person umbringt. Wenn dann also so ein Mann oder eine Frau, ein Mensch in diese Zufluchtsstadt in Israel kam, dann wurde er aufgenommen, sein Fall wurde untersucht von der Gerichtsbarkeit vor Ort. Und wenn er unschuldig war, also keine Absicht des Mordes da war, dann konnte er in dem Schutz dieser Stadt bleiben und er wurde nicht dem Rächer übergeben. Der Rächer durfte ihn auch nicht antasten, weil er war in einer Zufluchtsstadt. Gott hat diese Zufluchtsstädte in Israel gebaut. Das hat er per Gesetz festgehalten. Das hat er niedergeschrieben. Was hat das dann aber jetzt mit Neuguinea, mit den Yali zu tun und mit den Polynesen auf Hawaii? Was hat das mit denen zu tun? Wieso finden wir dort solche Orte, wo Leute Schutz finden? Die haben keine Bibel, die wissen nichts von einem Gesetz des Mose oder Gottes. Niemand hatte ihn damals, die Bibel, sie konnten ja nicht mal lesen. Auch das muss man, überleg mal, die Kannibalen, die konnten überhaupt nicht mal lesen. Menschenfleisch essen, das konnten sie. Aber nicht lesen, auch nicht schreiben. Wie kommt das? Wer hat eine Idee? Keine Idee. Gott zeigt in seinem Wort, wie es dazu kam. Im nächsten Bild siehst du nochmal, also ich bin jetzt da, da flieht einer Richtung dieser Zufluchtsstaat in Israel, um dort in Sicherheit zu sein. Gott sagt etwas in Römer Kapitel 2. Bevor wir das lesen, lesen wir erstmal die Verse, die zwei Verse davor. Schlag mal auf, Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2. Du wirst etwas sehen von der Größe Gottes, wie herrlich unser Gott ist. In Römer 2, Vers 11 heißt es, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch durch Gesetz gerichtet werden. Entschuldigung, so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden auch durch das Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Also er sagt, da gibt es die einen, nochmal davor, die haben kein Gesetz, aber sie werden, obwohl sie dieses Gesetz nicht schriftlich haben, gerichtet. Und jetzt sind die anderen wieder dort, die haben das Gesetz schriftlich, halten sich aber nicht an das Gesetz. Sie werden gemäß dem niedergeschriebenen Gesetz gerichtet. Gott gibt die Erklärung durch Paulus in Römer 2, Vers 14 bis 16. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, die haben kein Bibelbuch, sie haben kein Gesetzbuch. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Beachte, was er sagt in Vers 14 und 15. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Wie kommt das? Sie beweisen durch diese Handlungen, die sie tun, durch diese Taten, durch ihr Leben, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es mitbezeugt und so weiter. Das, was die Israeliten schriftlich bekommen haben, durch Mose, das hat Gott, bevor die Israeliten es schriftlich hatten, schon in die Menschenherzen hineingeschrieben. Und die Völker überall auf dem Globus, die Nationen, ich habe jetzt nur 3 Völker rausgesucht, aber wenn du einfach dich mal mit Völkern befasst und mit ihren Ritualen, mit ihren Sitten, mit ihren Gebräuchen, dann wirst du erstaunt sein, was da alles hervorkommt. Und du willst feststellen, sie kennen keine Bibel, sie kennen sich nicht untereinander, sind nicht verwandt miteinander, verschiedene Völker, verschiedene Sprachgruppen, und doch handeln sie in gleicher Weise. Gott hatte einmal vorgenommen, dass jeder Mensch, der unschuldig verfolgt wird, eine Zufluchtsstätte haben soll. Das hat er schon in die Herzen geschrieben, bevor es das Gesetz gab. Er hat es in jedes Menschenherz geschrieben. Deshalb auch diese menschenfressenden Kannibalen dort, diese Menschen, sie wussten, ein Mensch, der unschuldig ist, braucht eine Zufluchtsstätte. Das war etwas in ihrem Innern, das nicht verloren gegangen ist. Warum wussten sie es? Weil hier, wie es in Römer geschrieben steht, Gott selber hat sein Gesetz in jedes Menschenherz hineingeschrieben. Als die Versuchung kam mit Adam und Eva im Paradies, da hatte die Schlange in einem Punkt ja recht. Sie sagte, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet dann wissen, was gut und böse ist. Als der Fall von Adam und Eva kam, da heißt es, dass Gott sagt, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Der Mensch ist wie wir. Er weiß jetzt, was gut und böse ist. Der Mensch weiß es, und das ist es, was Römer sagt. Wenn die, die kein Gesetz haben, wenn die Nationen, Vers 14, die kein Gesetz haben, aber von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, beweisen sie, Gott hat sein Gesetz in ihre Herzen geschrieben. Und deshalb sagt die Bibel auch, es wird kein Mensch entschuldbar sein. Wir machen uns ja als Europäer immer wieder so Gedanken und sagen, na ja, was ist denn mit den armen Afrikanern und mit den sonstigen Leuten, mit den sonstigen Völkern, die ja keine Bibel haben? Ich würde mir darüber erstmal nicht die Sorgen machen, sondern ich würde mir viel eher Sorgen über uns machen, die wir es niedergeschrieben haben und uns nicht daran halten. Die wir das nicht befolgen. Darüber sollten wir uns Sorgen machen, aber nicht um die Völker da draußen. Denn wir haben es niedergeschrieben und es steht auch geschrieben, dass die, die also das Gesetz haben, die wir es haben, sie werden auch durch das Gesetz gerichtet werden. Das Werk des Gesetzes, die Handwerk bedeutet Handlungen, die Taten, die Ausübungen, die Handhabung des Gesetzes, wie ein Gesetz ausgelebt, ausgeführt wird, gehandhabt wird. Dieses hat Gott in die Herzen der Menschen hineingeschrieben. Und Paulus sagt, am Ende, am Tag des Gerichts, wenn jemand kommt und wird sagen, ich habe das nicht gewusst, dann wird Gott sagen, du bist ein Lügner. Denn du wirst, ich habe es in dein Herz geschrieben. Weißt du noch, ich habe gesagt, du sollst nicht morden und du hast trotzdem gemordet. Ja, es hat ja alles mal klein angefangen. Die Menschen waren ja nicht von Anfang an Menschenfresser. Sondern von Anfang an haben sie, ganz am Anfang, wenn wir vor der Sintflut schauen, haben sie natürlich sogar nur vegetarisch gelebt. Nach der Sintflut ordnet Gott an, dass Fleisch gegessen wird. Weil wir das für unseren Körper brauchen, ganze Umweltsituation änderte sich und so weiter. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Aber Gott hatte es angeordnet. Und jetzt, diese Menschen, irgendwann hat jemand gegen sein Gewissen, gegen sein Zeugnis gehandelt und hat einen Menschen gefressen. Er hat es übertreten. Sein Gewissen sagt ihm, es ist nicht in Ordnung. Das Werk des Gesetzes, das Gesetz, das sagte, du sollst keinen Mitmenschen fressen. Aber er überging es, er übertrat es und er fraß einmal und zweimal und dreimal und viermal und schließlich hat es der ganze Stamm gemacht, schließlich hat es eine ganze Region gemacht. Man hat es übertreten. Ich werde euch in den nächsten Wochen zeigen, wie Gott in den Nationen ist, wie Gott in den Völkern ist. Wenn wir werden uns Menschenfresser anschauen, die wissen sogar etwas von Wiedergeburt, von neuer Geburt, wie wir es kennen, wiedergeboren durch Gott. Sogar diese Dinge wissen sie. Warum wissen sie all diese Dinge? Weil es in sie geschrieben ist. Paulus sagt, deshalb wird es gemäß dem Evangelium auch gerichtet werden, weil es in alle Menschenherzen reingeschrieben ist. Schau mal, wenn jemand hergeht und stiehlt. Das erste Mal, oh, sollte ich aber nicht machen, aber man guckt, werde ich erwischt oder werde ich nicht erwischt. Ja, du klaust einmal, ach, ist irgendwie gut gegangen, vielleicht auch noch ein Stoßgebet, oh Gott, lass ihn mich nicht erwischen. Okay, wie auch immer. Das zweite Mal geklaut, das dritte Mal geklaut, irgendwann wirst du unsensibel. Und dann ist es auch nicht mehr mit dem Bleistift getan oder mit einer Zahnpasta oder mit einem Brötchen beim Bäcker. Nein, es muss immer mehr sein und man wird immer abgebrühter. Das ist genauso, wenn wir hineinschauen, Menschen, die andere Menschen töten. Das erste Mal, du siehst das auch immer wieder, wenn es um die Filme geht vom Nationalsozialismus. Du siehst immer wieder, dass Menschen, die das erste Mal einen anderen getötet haben oder in die Gaskammer getrieben haben, das erste Mal hatten sie Skrupel. Ich habe das sehr stark angeschaut und schaue es mir heute immer noch an. Und manches Mal ist es so, da steht ein Befehlshaber, der schon viele getötet hat, der sagt hin, gib ihm den Knickschuss. Oh, ich habe das noch nie gemacht. Einmal ist keinmal nach dem Motto oder einmal ist immer das erste Mal, wie immer du es sehen willst. Und er schießt einmal. Und er sagte, siehst du, da ist der zweite. Geh gleich nochmal, dass du dich dran gewöhnst. Und einmal knack, 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 knack. Und dann ist das nicht mehr genug. Dann musst du einen ganzen Waggon in die Gaskammer schicken, weil dein Gewissen verletzt ist, abgebrüht ist. Aber beim ersten Töten war drinnen, weil dieses Gesetz in dir aufschrie, du sollst nicht morden. Aber man überging es. Man überging es und mordete. Du sollst nicht ehebrechen, aber einmal und dann zweimal und dann dreimal und man gewöhnt sich. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, aber einmal sein Gewissen verletzt und blöd über jemand geredet. Nein, ach ja, das war, ist ja ganz gut gegangen. Zweimal blöd reden, dreimal und man wird der größte Ankläger und Schwätzer der Menschen. Immer weiter. Wir verletzen das, was Gott in uns hineingelegt hat. Das Werk des Gesetzes ist geschrieben in unser Herzen. Wir wissen, was gut und böse ist. Wir wissen, was wir zu tun haben oder auch zu lassen haben. Das Werk des Gesetzes ist geschrieben. Wenn wir hineinschauen in das Land Israel, dann stellt sich dort die Situation noch dar. Also wenn ein Mann in diese Zufluchtsstadt geflüchtet war, dann wurde sein Fall untersucht. Wurde er für schuldig befunden, dann konnte er eben auch seinem Rächer ausgeliefert werden. Denn das Alte Testament sagt klar, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch wieder vergossen werden. So, das Gesetz ist also eigentlich ganz klar und richtig. Und der hohe Priester, da konnte man kein Opfer bringen, gar nichts. Wenn ich dann aber unseren Jesus anschaue, der unser hoher Priester ist, dann ist das eine ganz andere Situation, ein ganz anderer Fall. Ich will mit euch nochmal die Stelle in Jesaja lesen. Das nochmal mit den Zufluchtsstätten, genau. Jesus und der Herr ist immer der Zufluchtsort für die Schuldigen gewesen. Wenn der hohe Priester im Alten Testament oder die Gerichtsbarkeit im Alten Testament sagte, diese Person ist für schuldig befunden, sie wird ausgeliefert, sie muss sterben, da ist kein hoher Priester, kein Richter hergekommen, sagt, oh, lass den armen Kerl hier drin, bringt mich an seiner Stelle um. Aber Jesus hat das anders gemacht. Er ist der Zufluchtsort für die Schuldigen geworden. Als unser Fall untersucht wurde, da wurde eindeutig festgestellt, du und ich, wir sind schuldig. Es wurde festgestellt, ja, ihr seid des Todes, ihr seid schuldig. Das wurde festgestellt. Ausliefern, ausliefern an den Feind. Denn die Seele, die sündigt, die soll gerichtet werden, die soll sterben. Aber wir sehen von Jesus, dass er einen anderen Weg geht. Er lässt sich stellvertretend hinrichten, durchbohren.
Es heißt in Jesaja 53, Vers 6, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen, wegen unserer Treubrüche wegen. Deshalb wurde er durchbohrt. Zerschlagen wurde er wegen unserer Sünden. Die Strafe, die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Als wir waren alle des Todes, aber Jesus sagte, ich sterbe für sie. Ich verlasse die Zufluchtsstadt. Ich verlasse den Himmel. Ich verlasse das himmlische Jerusalem. Ich verlasse es und ich werde sterben, damit du und ich, damit wir nicht hingerichtet werden müssen, damit wir nicht sterben müssen. Wenn wir diese ganzen Zufluchtsorte ansehen, oder schauen wir auch mal zurück, ich finde das so stark, wie Gott das in die Völker hineingelegt hat. Ich werde euch zeigen, wie selbst in den Schriften und in den Sprachen das Evangelium tausende von Jahren, bevor Jesus überhaupt gekreuzigt wurde, ist in manchen Schriften schon das Evangelium, der Kreuzestod Jesu drin enthalten, in Buchstaben und Zeichnungen. Gott, wie kommt das? Wie ist das geschehen? Weil er hat sein Gesetz in das Menschenherz gelegt. Der Mensch weiß um diese Dinge. Und deshalb sagt Paulus, keiner wird jemals eine Entschuldigung haben. Wir sind ja kein Tier. Wir sind ja Menschen, die Körper, Seele und Geist haben. Wir sind ein Wesen aus Geist, Seele, Körper. Und unser Geist, in unseren Geist hat Gott das hineingeschrieben. Natürlich wurde er verfinstert. Natürlich ist der Tod durch Sünden und Übertretungen unsensibel, unempfindlich geworden für Gott. Wenn wir dieses anschauen mit den Zufluchtsstädten, ich sagte es einmal Israel, diese 6 Zufluchtsstädte, 3 auf jeder Seite des Jordans. Dann schauen wir Neuguinea, da ist eine Mauer gezogen und wer dort reinflüchtet, darf nicht angegriffen werden. Er durfte natürlich auch nicht hinaus, nach außen hin angreifen, aber das war sein Zufluchtsort. Oder nehmen wir Hawaii. Ich meine, der Zufluchtsort sah sehr schön aus. Am Strand jeden Tag baden gehen und fischen gehen. Du sagst, Mensch, da würde ich auch gern so wohnen. Ne? Aber nicht unbedingt, weil du bist schon begrenzt auf einen Raum. Aber es ist ein Schutzraum. Ein Schutzraum, in dem dir niemand etwas tun darf. In dem dich niemand antasten darf. David hat etwas begriffen. David sagte, wir haben natürliche Schutzräume. Aber für David war das so, das ist ja nur ein Sinnbild auch, was sich in der geistlichen Welt abspielt. Das ist ein Sinnbild dessen, was geschieht in der unsichtbaren Welt. Und David kommt zu einer erstaunlichen Feststellung. Und wenn du dann in die Bibel hineingehst und aufgrund dieses Themas das auch untersuchst unter dem Begriff Zuflucht, dann wirst du feststellen, was David sagt. Und zwar sagt David in Psalm 27, Vers 1, der Herr ist meines Lebens Zuflucht, wörtlich meine Schutzburg. Vor wem sollte ich erschrecken? Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Psalm 61, Vers 4. Du siehst, unter diesem Hintergrund, unter dem Lebensumfeld, in dem David lebte, bekommen diese Bibelstellen einen ganz praktischen Sinn, eine ganz praktische Bedeutung. David wusste, in meinem Israel, in meiner Nation, wenn jemand Schutz braucht, dann kann er in diese Zufluchtsstadt fliehen. Aber David sagt, Gott ist unsere Zuflucht. Er erkennt auf einmal, der große, mächtige Gott, er selber ist mein Zufluchtsort. Er ist meine Burg. Er ist meine Schutzstadt. Er ist der Ort, bei dem ich mich bergen kann. Für David war das, was er sichtbar auf der Erde sah, Schutzstädte, war für ihn geistlich genauso bedeutend. Er wusste, wenn ich zum Herrn fliehe, dann bin ich in dieser Sicherheit. Dann bin ich hinter der Mauer. Und er wusste, er sagt, wenn die Feinde mich gegen mich toben, ich aber, Herr, suche meine Zuflucht bei dir. Er steht da wie dieser Mann aus Jali. Die Feinde kommen, David jumpt über die Mauer und sagt, Aha, er jumpt darum. Warum? Er weiß, unantastbar, ich bin in meinem Zufluchtsort. Ich bitte Gott, dass er dich heute Abend dazu bringt, dass er das in dein Herz schreibt, dass du an diesem Abend heute weggehst mit diesem Wissen, dass du ständig in deinem Leben in einer sicheren Schutzburg leben kannst. Dass du in einer sicheren Schutzburg leben kannst. All das, was ich sage, nützt dir gar nichts, nützt mir gar nichts, wenn wir es nur als theologisches Wissen oder geschichtliches Wissen abhaken. Es nützt uns nichts zu wissen, da hüpfte ein Jali über die Mauer. Es nützt uns nichts zu wissen, da war ein Hawaiianer, der flüchtete in diesen Zufluchtsort. Da waren in Israel Leute, die flohen in diese Städte. Es nützt uns alles nichts. Und da ist ein David, der sagt, mein Schutz und mein Zufluchtsort bist du, oh Gott. Es nützt uns nichts, wenn wir selber nicht in diesen Zufluchtsort hineingehen. Wenn wir selber uns nicht dort bergen bei dem Herrn. Ich habe nur diese zwei Bibelstellen hier in Bezug auf David rausgenommen. Aber wenn du in deinen Computer eingibst und Zufluchts das Wort eingibst oder Schutzburg oder wie auch immer, dann wirst du merken, eine Riesenlatte von Bibelstellen. In allen Lebenssituationen, egal was auf dein Leben zukommt, was in dein Leben hineinkommt, egal was immer geschieht, in jedem Bereich bietet Gott sich uns als Schutzburg an. In jedem Bereich. In jedem Bereich. Ausnahmslos in jedem Bereich. Aber wenn ich die Bibelstellen alle mit euch lesen wollte heute, dann würden wir noch sehr lange hier sitzen. Der Herr ist nicht nur der Zufluchtsort von David gewesen, sondern der Herr lehrt uns in seinem Wort, dass auch wir eine Zuflucht haben, dass wir uns aber entscheiden. Dieser Jali könnte sagen, seine Vorfahren haben ihm erklärt, wenn du irgendwann in Gefahr kommst, dann jump über diese Mauer, denn dort bist du unangreifbar. Du kannst deine Brust entblößen und du kannst frech lachen, aber man wird dich nicht antasten. Du bist in der Schutzburg. Das wusste er. Er hätte auch sagen können, na, das glaube ich ja schon mal nicht. Die können mir ja viel erzählen. Dann wäre er wie der Kahalek getötet worden. Aber nein, er glaubte dem. Er sprang drüber und er wusste, hier bin ich in Sicherheit. Hier wird man mich nicht erwischen. Ich bin in meiner Schutzburg. Psalm 91, Vers 2. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Vers 4. Ja, mit Schwingen deckt er dich, mit seinen Schwingen deckt er dich. Und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Warum? Denn du hast gesagt, du bist über die Mauer gesprungen. Du bist in diese Zufluchtsstadt geflüchtet. Du bist hineingegangen in diesen sicheren Ort. Du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Deshalb begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht sich deinem Zelt. David hatte gesagt, denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. David sagte, Herr, du bist wie ein meterdickes Gebäude, wie eine Festung um mich herum. Was sagt die Schrift? Der Gerechte, der Name des Herrn ist eine sichere Festung. Der Gerechte flieht dorthin und ist in Sicherheit. Der Gerechte flieht dorthin. Das, was Gott in Sichtbaren oder in Unsichtbar in die Herzen geschrieben hat, das, was er schrieb, dass der Mensch eine Zuflucht haben kann, dass der Mensch eine Zuflucht haben muss, das hat er in die Herzen geschrieben. Er hat in die Herzen geschrieben, aller Nationen, aller Völker, aller Sprachgruppen, hat er reingeschrieben, Leute, baut Schutzwälle, baut Schutzmauern, baut Schutzplätze. Genau wie er in Israel sagte, ich habe zu Mose geredet, Josua, jetzt seid ihr in dem Land, bitte jetzt sofort die Schutzstädte einrichten. Und die Schutzstädte wurden eingerichtet. Gott, was er im natürlichen, irdischen tut, das tut er auch im Geistlichen, in der unsichtbaren Welt für uns. Das, was unsichtbar in die Herzen geschrieben wurde, wurde sichtbar in der Erde, auf der Erde vollführt. Und das, was in der unsichtbaren Welt sich abspielt, die Bibel sagt doch, dass der Feind mit feurigen Pfeilen gerne auf uns schießt. Hast du das schon mal gelesen? Das ist ähnlich wie bei den Jali mit sichtbaren Pfeilen. Die haben mit Pfeilen abgeschossen, den einen erwischt. Und es ist sicherlich so, dass heute Abend manch einer hier sitzt, der schon von Pfeilen getroffen wurde. Du bist vielleicht getroffen von einem Pfeil der Krankheit. Du bist vielleicht von einem anderen Pfeil getroffen, einem Pfeil der Resignation, ein Pfeil der Depression, was auch immer es ist, ein Pfeil vielleicht der Unmoral, was auch immer, welcher Pfeil auch immer auf dich abgeschossen ist. Du bist angeschossen worden. Du bist verletzt worden. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Herr sagt dir heute Abend, ich bin deine Zuflucht. Ich bin deine Zuflucht. Ich bin deine Stadt, in die du in Sicherheit kommen kannst. Ich bin der Ort, an dem du geschützt wirst. Ja, der Feind könnte dich töten, denn der Sünde Lohn ist der Tod. Aber ich habe für dich eine Zuflucht geschaffen. Ja, du bist schuldig. Ja, du müsstest gerichtet werden wegen deiner Sünde. Aber ich habe mich richten lassen für dich. Somit ist die Strafe bezahlt und du bist in Sicherheit. Der Herr ist unsere Zuflucht. Und deshalb sagt ja David auch im Psalm 27 ganz klar und deutlich, vor wem sollte ich erschrecken? Dieser Jali, der über die Mauer gejumpt ist. Wir haben es gehört aus der Geschichte. Der hat mir, bitte, bitte nicht schießen, ich bin hinter der Mauer. Bitte, bitte nicht schießen. Bitte, seht, guck, Mauer, 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 Mauer. Nein, nein. Der wusste, das ist mein Schutz. Drüber. Er wusste, ich bin in Sicherheit. Das ist, was David sagt. Ich bin über die Mauer gejumpt und ich bin in Sicherheit. Vor wem sollte ich mich jetzt erschrecken? Der Teufel kommt und macht Buh. Und David macht Bäh. Verstehst du? Vor wem sollte ich mich erschrecken? Vor wem? Ich fürchte mich nicht. David ist uns so ein starkes Beispiel. Und er sagt im Psalm 91, schau es dir an. Du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. So begegnet dir kein Unglück. Deshalb begegnet dir kein Unglück. Deshalb begegnet dir kein Unglück. Wie stark, wie grandios, wie Gott an uns gedacht hat. Nicht nur an uns, die wir hier im Umkreis von Darmstadt sind oder wo immer du auch im Internet die Predigt hörst. Er hat sein Gesetz, seinen Schutz, all diese Dinge niedergeschrieben in die Herzen der Menschen auf diesem ganzen Planeten. Was für mich sehr wichtig ist, dass der Herr nicht nur ein Zufluchtsort für mich ist und für dich. Der Herr ist ein Zufluchtsort für meine und deine Familie. Und das solltest du dir ganz fest reinschreiben. Es steht geschrieben, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Ja, es mag sein, dass deine Kinder im Moment nicht so laufen, wie du dir vielleicht wünschst, dass sie laufen. Vielleicht sind sie nicht gläubig, vielleicht leben sie gottlos, vielleicht tun sie Dinge, die du sagst, da muss ich handeln, eingreifen, tun und oh, jetzt Gericht und Strafe. Ich will dir sagen, du befasst dich zu stark mit der verkehrten Seite, mit der Korrektur. Du musst dich mit dem wichtigeren Punkt befassen, dass du den Herrn fürchtest. Dass du als Vater und Mutter den Herrn fürchtest. Dass du Respekt vor ihm hast. Dass du ihn ehrst. Dass du den Herrn fürchtest. Denn es heißt nicht, der Herr schützt die Kinder, wenn wir uns viele Sorgen um sie machen. Nein, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Wenn du den Herrn respektierst, ihn ehrst, mit ihm lebst, unter seinem Schutz selber, du selber in seiner Schutzburg lebst, dann wirst du seine Stimme hören, die zu dir spricht, und dann wirst du es in seinem Wort lesen. Du, hab keine Angst. Mit deinen Kindern geht's vielleicht im Moment nicht, wie es gehen sollte. Aber weil du an mir hängst, haben deine Kinder eine Zuflucht. Haben deine Kinder eine Zuflucht. Sie haben eine Zuflucht. Deine Kinder haben eine Zuflucht. Weil du an dem Herrn hängst, hat dein Mann, der Jesus noch nicht nachfolgt, eine Zuflucht. Denn die Schrift sagt eindeutig, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die gläubige Frau. Steht das geschrieben? Also, du, weil du den Herrn fürchtest, hat das besondere Schutzwirkungen auch über deinen Mann. Wenn du als Mann gläubig bist und deine Frau ist nicht gläubig, dann sagt die Bibel, dass die ungläubige Frau durch den gläubigen Mann geheiligt ist. Weil du den Herrn fürchtest, haben deine Kinder, hat deine Familie eine Zuflucht, eine Schutzburg, einen Raum, in dem sie in Sicherheit sind. Und weißt du, wir müssen uns nicht Sorgen machen und sagen, oh Gott, hoffentlich sind meine Kinder jetzt auch in Sicherheit, hoffentlich. Der Herr sagt, komm, bleibe bei mir, bleibe du selber in der Zuflucht, bleibe du selber in dem Respekt und der Ehrfurcht vor mir. Ich selber kümmere mich um deine Kinder. Ich sorge mich um deine Kinder, während du dich um mein Reich kümmerst. Der Herr sagt doch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Aber wie oft sind wir als Eltern geneigt, wir trachten zuerst und danach unsere Kinder richtig hinzubiegen und hinzukriegen, dass sie endlich so sind, wie wir sie haben wollen. Das ist nicht nach dem Reich Gottes dran. Da bemühen wir uns schon wieder mit der Problemseite und nicht mit der Lösungsseite. Wenn du den Herrn fürchtest, ich sage es dir als Mutter und Vater und ich bin selber Vater, wenn du den Herrn fürchtest, dann haben deine Kinder, egal wie bockig oder wie schief sie im Moment liegen, sie haben eine Zuflucht. Gott hat es geschrieben, er hat es festgelegt, er sagt, sie haben eine Zuflucht. Das ist grandios. Ich finde, Gott ist so stark, so gewaltig in dem, was er sagt. Für mich ist es auch so schön zu lesen in Gottes Wort, dass Gott auch der Zufluchtsort für die Menschen insgesamt ist. Wir lesen mal in Jesaja 25, Vers 4. Denn du bist dem Geringen eine Festung gewesen. Eine Festung dem Armen in seiner Bedrängnis. Eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch. Ein Schatten vor der Hitze. Ich habe gedacht, welch natürlicher Bereich. Dinge, um die wir uns oft Sorgen machen. Und Gott sagt, ich bin der Schutz und die Burg dieser Menschen. Denn du bist dem Geringen, egal wie groß oder wie klein du dich heute Abend fühlst, egal wie gerecht oder ungerecht du dich fühlst. Du musst eins wissen, der Herr sagt, ich will deine Zuflucht sein. Ich will deine Festung sein, dem Armen, der bedrängt ist, der in Not ist. Ich bin ihm eine Zuflucht. Ich bin dir sogar ein Schutz und eine Zuflucht, wenn der Wolkenbruch kommt. Ich bin dir eine Zuflucht in der Hitze. Ich bin dein Schutz, ich bin deine Zuflucht. Wir können als Menschen immer klagen und sagen, oh, wieso passiert mir das jetzt? Oh, jetzt ist das schon wieder. Oh, es ist so heiß. Na, jetzt ist es wieder zu kalt. Oh, jetzt ist es wieder zu mittelmäßig. Also ein Grad mehr, der andere betet ein Grad weniger. Wir schieben hin und her Problematiken, hin und her. Und Gott sagt, hey, nimm doch einfach vielleicht mal die himmlische Klimaanlage in Anspruch. Wenn dein Nebenan ein bisschen mehr Temperatur braucht, ich merke das ja, wenn wir Auto fahren, Marita und ich. Marita, die braucht es warm. Ich brauch's kalt. Ich würde das ganze Jahr durch, auch im Winter, mit Klimaanlage fahren. Das ist nun mal einfach so. Marita würde den Großteil wahrscheinlich eher mit Heizung fahren. So, also was tue ich denn? Ich mache natürlich die Heizung an, weil ich Marita liebe und vor allem so auch der Gefahr entgehe, Eisfüße hinterher aufzuwärmen. Nein, aber okay. Also... Nein, da sei okay. Na gut, heute ist es ja technisch auch wieder möglich, dass du sagst, Mann oder Fahrerseite kriegt Klima, rechte Heizung oder separat steuern. Geht ja heute auch. Aber man kann ja dem anderen auch ganz einfach die Heizung aufdrehen und du sitzt daneben, würdest eigentlich die Klima haben wollen und sagen, oh, es ist schön angenehm, Herr. Denn der Herr ist doch meine Zuflucht. Der Herr ist mein Schutz. Wir müssen nicht immer so viele Probleme machen, wo oft keine Probleme sind. Wenn in Jesaja 57, Vers 13 heißt es, wer aber bei mir, sagt Gott, seine Zuflucht sucht, wird das Land erben und meinen heiligen Berg in Besitz nehmen. Wer bei mir seine Zuflucht sucht, wird das Land erben und meinen heiligen Berg in Besitz nehmen. Die Verheißung, die wir hier haben, ist, nicht nur Israel, sondern geistlich auch wir. Ich will euch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Richtig? Ein Land, das Milch und Honig ist. Gott sagt, komm in meine Burg. Komm, und wir sind wieder jetzt in Hawaii. Schau dir diesen Schutzbereich an. Mit Kokospalmen, mit frischer Quelle, mit Wiese, mit Fischen, mit Baden am Strand. Schau es dir. Gott sagt, das kannst du bei mir haben. Ich bin deine Zuflucht. Ja, er sagt, die werden das Land ererben, die bei ihm Zuflucht suchen. Wir sind oft so sehr damit beschäftigt, unsere Vorteile im außerhalb von Gott und seinem Reich, außerhalb seines Schutzes zu suchen. Wir sind oft so stark damit beschäftigt, dass wir vergessen, in der Zuflucht zu bleiben, vergessen, in der Zuflucht zu wohnen und wir, statt ein Leben in Milch und Honig, ich spreche jetzt mal geistig zu haben, statt in Milch und Honig zu haben, haben wir Trockenwasser und Brot. Aber der Herr sagt, ich führe dich auf frische Auen, auf grüne Auen. Der Herr sagt, ich führe dich zu frischem Wasser. Und dann sagt er, mitten im Angesicht der Feinde, du sitzt da hinter deiner Mauer, mitten im Angesicht der Feinde deckt er mir seinen Tisch und er schenkt mir voll ein. Mitten, du sitzt dort, wie dieser Jali. Jetzt stell dir mal vor, jetzt ist nicht der Jali da, jetzt stell dir mal vor, hinter dieser Mauer sitzt du. Und du sitzt hinter dieser Mauer. Du hast da dein Steak, du hast da dein leckeres Brot, du hast dein Gläschen Wein. Der Tisch ist gedeckt, du schenkst mir voll ein. Du sitzt da, der Feind guckt, Hunger auf Menschenfleisch. Und du sitzt dahinter. Ach, das, mach mir keine Sorgen. Jetzt wird gegessen und du machst es dir gemütlich. Dann hängst du die Jacke über deinen Stuhl. Und dann sagst du, Herr, gib mir mehr. Du ererbst das Gute des Landes. Der Herr schenkt dir ein und du genießt. Ja, aber der Feind ist doch da. Richtig, aber der darf nicht in die Zuflucht. Zutritt verboten. Egal wie lieb und nett und freundlich der Teufel sein mag, er kommt dort nicht rein. Dein Feind kommt dort nicht rein. Dein Feind bleibt draußen. Dein Feind kommt dort nicht rein. Er kommt dort nicht rein. Es ist eine Zuflucht für den Gerechten. Es ist eine Zuflucht, die Gott für uns geschaffen hat. Es ist ein sicherer Ort, an dem wir in Sicherheit leben können. Es ist nicht für den Feind gedacht. Der Herr sagt, du bist in Sicherheit und du sollst das Gute des Landes ererben. Ich denke auch, dass wir es manches Mal uns so schwer machen. Ich kenne ja so Situationen. Je mehr Mühe du dir gibst, umso schlimmer scheint es zu werden. Ich habe mich um Menschen bemüht und ich habe gebetet. Ich war jeden Tag in Fürbitte. Jeden Tag habe ich manchmal gekniet, manchmal gestanden, zum Gott gerufen. Und dann, oh Gott, und bete und bitte und dieses und jenes. Gebete. Und eines Tages sagt Gott, wie lange willst du das noch alleine bewältigen? Warum gibst du mir diese Person nicht ab? Warum lässt du es nicht zu, dass ich mich darum kümmere? Lass es doch zu, dass ich mich kümmere. Trachte du nach meinem Reich. Kümmere du dich um meine Angelegenheiten. Kümmere dich um das, was ich mit dir tun will. Kümmere dich um diese Dinge. Und ich kümmere mich. Und verstehst du, das bringt auf einmal Entspannung. Als ich sowas mal gesehen habe, als ich dann gedacht habe, sei richtig, Herr, dann gebe ich diesen Menschen an dich ab. Das tat gut. Am nächsten Tag kam eine Situation, da muss ich jetzt wieder handeln. Der Herr sagt, du oder ich? Du oder ich? Du sagst, du, Herr. Okay, dann mach deine Sache weiter. Verstehst du? Das musst du lernen. Dann kommt in 2-3 Tagen kommt wieder etwas. Und dann, oh, wieder alles. Oh, jetzt muss ich vielleicht doch an. Gott sagt, du oder ich? Du oder ich? Und weißt du, jeden Tag zu beten, vielleicht auch krampfhaft in Fürbitte. Und ich habe so viele Gespräche in verschiedenen Bereichen gehabt, auch gestern auf der Konferenz. Und Menschen sagten, Mensch, ich faste, ich bete, ich tue ein Fürbitte. Ich tue es und die Situation bei uns wird schlimmer. Ich habe gesagt, gib es endlich mal Gott. Und dann hörst du auch auf zu beten. Ich sage, hör auf mit Fürbitte. Denkst du etwa, dass deine Fürbitte die Person rettet? Die Rettung ist bereits schon durch Jesus geschehen. Weißt du, vor allem wir denken manchmal, Fürbitte ist, wir graben und krebsen und quälen uns ab, damit der ganze Himmel sieht. Siehst du, ich hungere, ich faste, ich bete. Jetzt muss es kommen. Das heißt, du schaffst für deine Situation deinen eigenen religiösen Weg. Aber du solltest es mal Gott abgeben. Gott, du wirst dich darum kümmern. Du wirst dich darum bemühen. Und auf einmal kommt Frieden in die Seele rein. Nehmen wir dieses Beispiel. Abraham wird ja immer sehr stark als der Fürbitter genommen. Abraham tat Fürbitte, dass Sodom und Gomorra nicht hingerichtet wurden. Und dann heißt es, wir müssen Fürbitter sein wie Abraham. Hast du mal die Geschichte gelesen, was Abraham gemacht hat? Er sieht, als er da vor seinem Zelt ist, oh, da drüben kommt Gott. Und Gott kommt vor sein Zelt und Gott sagt zu ihm, hallo. Und sie sitzen dort vor diesem Zelt. Und Gott sagt, wir werden dann essen hier. Abraham ordnet an, dass geschlachtet wird, Essen bereitet wird. Und dann wird ein Riesenfestmahl gemacht und dann essen Gott und die Engel und Abraham. Sie essen dort. Nachdem der Bauch voll war, dann sagt Gott, okay, dann gehen wir mal weiter. Und Gott ging Richtung Sodom. Abraham sagte, ich gehe ein Stück mit. Ich gehe ein Stück mit. Und Abraham geht ein Stück mit. Und dann sagt Gott, ich bin ja auf dem Weg, Sodom zu vernichten. Das, glaube ich, kann ich dem Abraham nicht vorenthalten. Und Gott sagt, Abraham, weißt du was, ich bin auf dem Weg nach Sodom. Ich mache diese ganze Gegend platt. Ich mache sie alle platt. Ich werde das vernichten. Dieses ganze Gebiet mache ich platt. Und Abraham sagt, Herr, das ist schon krass. Aber stell dir mal vor, 20 Gerechte wären da drin. Könntest du das dann verschonen? Kannst du dir das vorstellen, Gott? Ja, Abraham, wenn du mich so fragst, okay. Wenn 20 Gerechte drin sind, in Ordnung, dann machen wir nichts. Dann bleibt alles bestehen. Das war seine Fürbitte übrigens. Dann sagt Gott, gehen Sie weiter. Abraham, ratata, 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 ratata. Er sagt, stell dir vor, Gott, wenn nur 15 drin sind. Was meinst du? Würdest du es verschonen wegen der 15? Merkt ihr diesen Kampf, den Abraham führt? Fasten, schreien, rufen. Gott, wenn 15 sind. Okay. Gut, wenn 15 sind, verschonen wir. Abraham, Herr, ich will dich ja nicht nerven. Ich will dich ja nicht aufregen. Aber wenn es nur 10 sind? Was ist, wenn es nur 10 sind? Ich spreche von Fürbitte. Dieser heiße Kampf. Wenn 10 sind, ich werde es verschonen. Ich werde es nicht machen. Weißt du, Gott sucht nicht Leute, die vor ihm hergehen und sagen, oh Gott, mach es noch einmal. Ich schreie jetzt hier. Ja, wegen unserer Sünden sollten wir so schreien. Da sollten wir Gebrülle machen und sie aufhören. Aber Gott hat doch schon die Erlösung geschaffen. Er hat doch den Weg geschaffen. Warum kasteist du dich und quälst dich wie ein Mönch, der einen Steinberg hochklettert? Warum? Verstehst du? Aber wenn Gott sagt, faste, dann faste. Wenn Gott sagt, verbringe 2-3 Tage im Gebet für deine Gemeinde, dann tu das. Aber nicht, weil er einmal zu dir gesagt hat, bete 2 Tage, jetzt sagst du, jetzt bete ich die nächsten 20 Jahre. Und Gott sagt, hallo, die Gemeinde, für die du betest, die gibt's heute schon gar nicht mehr. Oh, okay, versteh. Wir sind mal so religiös. Wir sind so religiös. Oh! Oh! Ich will, dass du mal entspannt bist. Gott sucht Menschen, mit denen er reden kann. Er sucht Menschen, mit denen er Gespräch führen kann. Menschen, denen er sich anvertrauen kann über die Dinge, die er vorhat. Menschen, denen er sagen kann, du geh mal jetzt dorthin, da ist jemand in Not, dass du dich um ihn kümmern kannst. Ich sage nichts gegen intensive Fürbitte. Aber ich sehe und beobachte sehr stark, dass manche Leute dadurch in ein Sklavenverhältnis gekommen sind, in eine Sklaverei. Und du denkst, alles ist abhängig von deinem Kasteien und Abmühen und Quälen und Machen. Ja, wir sollen alle Zeit beten, sagt die Bibel. Alle Zeit in der Gegenwart des Herrn. Aber da gehen wir euch den ganzen Tag, Vater, unter dir, du bist im Himmel geheiligt, werde der Name dein Reich kommen. Verstehst du nochmal? Wenn ich alle Zeit mit Marita reden würde, meinen Mund nicht halten würde, dann würde sie, Schatz, ich liebe dich absolut, aber kannst du wirklich mal Pflaster nehmen? Man kann den ganzen Tag jemand voll labern. Und verstehst du, das geht dir auf die Nerven, wenn du den ganzen Tag rumrätselst und rumbröselst. Aber verstehst du? Wir sind vor Gott. Und dann will ich dir etwas sagen. Wenn du vor Gott bist, dann gehe her. Ich spreche von entspannt sein, in einer Zufluchtsort zu sein, in einer Zufluchtsstätte zu sein. Dort gibt es Milch und Honig. Dort gibt es frische Wiesen. Dort gibt es das frische Quellwasser. Dort gibt es den gedeckten Tisch, an dem dir voll eingeschenkt wird. Die meisten Christen vergessen sich, geistlich gesprochen, ihren Wanst voll zu hauen. Sie gehen in diese Zufluchtsstätte. Sie wurden draußen gequält und drinnen quälen sie sich selber weiter. Und du solltest das aufhören. Du solltest anfangen, ein Genießer Gottes zu werden. Du solltest anfangen, in seine Gegenwart zu kommen und sagen, Gott, jetzt will ich erstmal Milch und Honig genießen. Jetzt will ich erstmal die Quelle aus der frischen Quelle trinken, denn du bist doch meine Quelle. Jetzt will ich doch mal gesund werden bei dir. Jetzt will ich heil werden bei dir. Und wenn du in seiner Gegenwart bist, in seiner Zuflucht bist, dann und du bist mit ihm in Gemeinschaft, glaube mir, er wird dich leiten. Du wirst in diese Position kommen wie Jesus. Er sagt, ständig tue ich nur das, was ich den Vater tun sehe und was der Vater mir sagt, dass ich tun soll oder was ich bei ihm höre, das rede ich. Dass wir in eine Entspanntheit reinkommen. Dass du wirst deine Kinder nicht retten können. Hallo. Du kannst dich kreuzlegen. Du kannst heute Abend dein Auto hier auf dem Parkplatz stehen lassen und auf den Knien nach Hause kriechen als Beweis, dass du wirklich möchtest, dass deine Familie gerettet wird. Dein Auto wird hier stehen, die Reifen werden geschont, deine Knie sind im Eimer. Es wird dadurch nicht geschehen, durch deine Selbstkasteiung. Es wird dadurch nicht geschehen. Ich spreche aber nicht von diesen religiösen Beten. Oh Gott, meine Kinder, meine Familie. Nein. Sondern ganz einfach. Du weißt, jemand, den du lieb hast, ist vielleicht auf dem Weg zur Hölle. Und du sagst, Vater, ich mache mir Sorgen um diese Person. Ich mache mir Sorgen, Vater. Vater, kannst du mir einen Rat geben, wie ich mit dieser Situation umgehe? Aber dann will ich auch hören, weil ich habe ihn etwas gefragt. Dann will ich von ihm hören, was ich zu tun habe. Und ich höre mir das auch an. Ich laber Gott nicht die Ohren voll und sage dann Amen und Tschüss. Nein, wenn ich etwas wissen, ich sage, Gott, ich habe in meinem Herzen diese Schritte zu tun. Was sagst du dazu, Herr? Der Herr sagt, mal geh diese Schritte. Ein andermal sagte, warte noch ein bisschen, die Zeit ist noch nicht ganz reif. Ein andermal sagte, du, da habe ich schon jemand anders beauftragt, du kannst das loslassen. Versteh, aber wir müssen hören auf ihn. Wir kommen und wir beten, sagen, Gott, oh Gott, ich bete für meine Kinder, ich bete für meine Familie, ich bete für meine Stadt. Oh Gott, rette Darmstadt, Halleluja, rette Darmstadt. Halleluja! Rette Darmstadt. Oh, rette Darmstadt. Amen. Rette Darmstadt. Wir strampeln. Gott, ich würde gerne wissen, wie kann ich meine Stadt zu dir führen? Ich würde gerne wissen, Herr, wie kann ich meinen Kindern am besten dienen, um sie zu dir zu führen? Gott, was kann ich tun, um meine Nachbarn mit dir in Kontakt zu bringen? Gott, was kann ich tun? Und dann hörst du auf ihn. Und dann wird er sagen, da machst du das so oder da machst du das so. Denn er ist doch der wunderbare Ratgeber. Kannst du übrigens bald wieder benutzen, diesen Vers. Ist bald Dezember, zu Weihnachten ist er gültig. Sein Name heißt wunderbarer Ratgeber, gilt nur für Weihnachten. Adventszeit können wir schon noch mit einschließen, so ein bisschen. Aber am Heiligabend, da solltet ihr voll drauf sein, dann geht es, jetzt ist er Ratgeber. Dann ist er gerade in der Krippe noch da drinnen, kann nicht weglaufen und dann kannst du ihm das richtig nochmal unter die Nase halten. Ja? Du Kindelein in der Krippe, hörst mal? Hör mal zu, hörst? Bei euch heißt das hörst, ne? Hörst, ja, okay. Versteh, ich übertreibe sicherlich. Ich übertreibe in dem, wie ich manche Dinge sage. Aber ich denke mir, vielleicht bröselt dann ein bisschen der Kalk da oben oder irgend sowas. Oder die festgefahrene religiöse Betonschiene. Dass du einfach mal in Entspannung kommt. Gott ist dein Vater. Gott ist dein Vater.
Meine Tochter hat mich gefragt, sie hat jetzt bald eine Prüfung an der Uni, sagte, Mensch, Papa, kannst du mich hinfahren? An diesem Tag, du fährst mich hin, ich mache die Prüfung, in der Zeit betest du einfach für mich. Ja, gute Idee. Habe ich gesagt, nicht schlecht. Also, ist ja auch mein freier Tag normalerweise, Montag. Ja, werde ich sie hinfahren. Aber weißt du, das hatte ja ein Vorspiel. Sie rief mich an. Oh Papa, liebster Papst, du bist mein geliebter Vater. Ich bin froh, dass du mein Vater bist. Ich muss es betonen, Herbert Ericke, du mein Vater in Messel. Ich komme zu dir, Vater. Ich habe ein Anliegen. Ich habe ein Anliegen. Ich werde eine Prüfung haben. Und ich rufe zu dir. Wirst du mich fahren an diesem besagten Tage in diesem Jahr des Anius 2009? Und während ich dort auf dem Prüfstand stehe, gecheckt werde, wirst du, oh mein Vater, wirst du für mich einstehen, in deinem Auto sitzen und beten, bis die Reifen qualmen? Wirst du das? Oh, ich flehe zu dir. Ja, so stellt man sich doch die Gebete und die Wünsche seiner Kinder vor. Eine halbe Stunde später, es klingelt an deinem Tor. Sturm. Papst, ich bin's noch einmal. Ich rufe zu dir. Hör mein Flehen. Ich habe Prüfung. Also spätestens jetzt würde ich sagen, der Doktor kommt. Verstehst du? Wir sind doch im Natürlichen nicht so verrückt, oder? Sind wir da? Nein, machen wir doch gar nicht. Red doch mit Gott mal normal, er ist dein Vater. Jetzt lachst du da hinten, das ist ernst, wovon ich hier. Wieso lacht ihr überhaupt? Okay, gut, aber verstehe. Also, es ist, ich möchte, dass du in deine Zuflucht gehst. Wenn ein Kannibale einen Zufluchtsort bekommt, glaubst du, dass du auch einen bekommst? Heute ist für dich eine Zuflucht geschaffen. Es ist ein Ort für dich da, zu dem du hinfliehen kannst. Ein Ort, wo Gott sagt, hier versorge ich dich. Ja, der Feind wütet. Ja, die Welt tobt. Ja, du wirst angegriffen wegen deines Glaubens. Ja, all diese Dinge geschehen. Aber du hast eine Zuflucht. Und ich habe für dich bezahlt. Ich habe für dich bezahlt. Wir nehmen die letzte Folie noch. Er wurde durchbohrt wegen deiner und meiner Vergehen. Weil wir gesündigt haben. Weil wir untreu waren. Weil wir einfach gegen ihn gehandelt haben. Zerschlagen um unserer Sünde willen. Aber die Strafe wurde dann auf ihn gelegt. Damit wir Frieden haben. Ja, es ist wahr. Wir irrten alle umher wie Schafe. Jeder wandte sich seinen eigenen Weg zu. Ich. Ach so, habe ich vergessen. Ich auch noch und ich auch. Ich. Ach und ich nochmal. Ach und ich immer wieder. Ich. Wir gingen alle unseren Weg. Wir taten unser Ding. Aber der Herr ließ ihn treffen, deine und meine Schuld. Und wenn du in diesen Zufluchtsort kommst, zum Herrn, du wirst nicht ausgewiesen. Man wird dir nicht sagen, bist schuldig, raus. Die Tatsachen, der Befund ist schuldig, du musst sterben. Nein, der ganze Himmel weiß es, das ganze Universum weiß es, alle Dämonen wissen es, der Teufel weiß es, die Engel wissen es, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, alle wissen es. Alle unsere Schuld ist bezahlt. Alle unsere Schuld ist bezahlt. Und wenn du in den Zufluchtsort kommst, mein lieber Freund, meine liebe Bruder, Schwester, wenn du in diesen Zufluchtsort gehst, glaube mir, niemand wird dich dort ausweisen. Niemand wird dich dort fortschicken. Du hast eine Zuflucht. Das Werk des Gesetzes ist geschrieben in ihre Herzen. In alle Völker hat Gott es reingelegt. Ja, es muss eine Zuflucht für den Menschen da sein. Es muss eine Zuflucht sein. Auch deine Kinder brauchen eine Zuflucht. Und ich schließe damit, ich sage es mal, wir versuchen als Eltern oft gut gemeint, sagen, das Kind, das muss so und das macht doch so und das muss das so und das muss das so. Ich sage dir, es ist nicht, du solltest mal aufhören, ständig diesen Druck, diese Zitronenquetsche zu benutzen. Sondern übertrage den Menschen, um den du dich bemühst, Gott. Sag, Gott, das ist mein Problem, da mache ich mir Sorgen. Würdest du dich bitte kümmern? Und dann kümmert er sich. Und dann kannst du deinen Weg gehen. Dann kannst du die Dinge tun, die du tun sollst, die Gott für dich bereitet hat, in die Wege, in denen du laufen sollst. Und dein Herz kommt zur Ruhe. Egal, wie sehr du dich mühst, du wirst dadurch keine Seele retten. Seelenrettung, Menschenrettung ist Jesu Werk. Wir sind ein gutes Beispiel. Wir leben einen guten Lebensstil. Wir zeigen, wie Gottes Menschen leben. Wir sind Licht und Salz in dieser Erde. Menschen können uns anschauen. Wir tun den anderen Menschen Gutes. Dass sie sehen unsere guten Werke und sie sagen, oh, diesen Vater im Himmel möchte ich auch haben. Und sie fangen an, ihn zu preisen. Da ist nichts von Knechtschaft. Da ist nichts von Druck. Aber es ist eine Zuflucht. Und aus dieser Zuflucht heraus agieren wir, handeln wir, leben wir und ernähren wir uns selber. Wir werden das jetzt gleich so machen, dass wir einfach hier heute Abend, und das kannst du auch im Internet für dich nehmen, der du die Predigt hörst. Wir werden das heute Abend so machen, dass du, egal welcher Pfeil dich in deinem Leben getroffen hat, wenn du heute in die Zufluchtsstätte kommst, du wirst eine Berührung mit Jesus haben. Und Jesus wird dich wiederherstellen. Wir haben in der letzten Zeit so viel erlebt, wie Menschen von Krankheiten geheilt wurden. Heute Abend, vielleicht bist du mit den Pfeilen der Krankheit getroffen, dann geh heute Abend hin und sage, Herr, ich komme in deine Zuflucht. Ich komme zu meinem Arzt. Jesus, unser Arzt, ist unser Zufluchtsort. Weißt du das eigentlich? Er ist diese feste Burg, in die wir gehen. Du kommst direkt in OP und Heilungssaal und alles hinein. Und du kommst an, wenn du heute Abend krank bist, dann wirst du gleich über diese Mauer kommen. Und dann wirst du kommen, wirst sagen, ja, Herr, du bist meine Zuflucht. Und dann werden die Pfeile aus deinem Körper entfernt. Der Herr wird sie entfernen. Und Heilung wird in deinen Körper fließen. Heilung wird in deine Seele kommen. Heilung wird in deine Gedanken kommen. Vielleicht hast du deine Gedanken mit vielen Pfeilen, schmutziger Internetbilder und Pornografie krank gemacht. Dein Gehirn ist voll mit solchen Bildern, weil du dir die solche Dinge angeschaut hast, reingezogen hast. Viele Pfeile sind in dich eingedrungen. Aber wenn du heute, und du sagst, ich kann mich nicht mehr wehren, ich tue Dinge, die ich nicht tun will, die ich hasse, die tue ich. Und ich eigentlich verabscheue es. Du hast vielleicht dich manches Mal selber verabscheut. Ich will dir etwas sagen, der Herr verabscheut dich nicht. Ja, du hast dich selber schuldhaft auf Dinge eingelassen und bist in Dinge hineingegangen. Aber ich sage dir, wenn du heute Abend kommst in den Zufluchtsort, der Herr wird das aus deinem Gehirn entfernen, der Herr wird diese Bilder von dir entfernen, der Herr wird deine Seele wiederherstellen, deinen Körper wiederherstellen, der Herr wird deinen Geist heute Abend erfrischen. Denn der Zufluchtsort, zu dem wir kommen, da ist Milch und Honig, da sind grüne Wiesen, da ist frisches Quellwasser, so zeigt es uns die Bibel. Da ist ein gedeckter Tisch für dich, an dem du wieder gesund werden kannst, in dem du wieder gesunden Appetit bekommst und gesunde Nahrung zu dir nimmst. Es ist ein Tisch für dich bereitet. Das ist alles in deinem Zufluchtsort. Und während du selber dich bei dem Herrn birgst, hast du diese wunderbare Garantie. Du kannst gemütlich den Herrn genießen. Du kannst seine Gegenwart genießen. Du kannst die Wege gehen, die er für dich vorgesehen hat. Und in dieser ganzen Zeit kannst du eins wissen. Auch meine Kinder, auch mein Mann, auch meine Frau, auch meine Eltern, sie haben eine Zuflucht, weil ich den Herrn fürchte. Sie haben eine Zuflucht, weil ich den Herrn fürchte. Finde ich so grandios. Kein Krampf, kein Bemühen. Ich fürchte den Herrn und der Herr sagt, deshalb sind auch deine Kinder unter Zuflucht. Deine Kinder sind unter Zuflucht. Stark solltest du dir dick untermalen in deiner Bibel.